halbe Stunde, mal ganz ehrlich, oder vielleicht auch eine Stunde länger schlafen können. Schön, weil ihr seid ja alle hier pünktlich, das heißt, ihr habt eure Komfortzone rechtzeitig verlassen. Ja, Komfortzone, habt ihr sowas schon mal gehört, diesen Begriff? Also ich meine nicht die neue Matratze aus dem Bettenlager mit diesem tollen, weichen Schulterstück. Ja, die Komfortzone meine ich nicht. Sondern die Komfortzone, das ist ein Begriff für etwas in deinem Leben, das beschreibt einen Bereich, in dem man sehr komfortabel leben kann. Ja? Und eigentlich jeder möchte gerne in dieser Komfortzone sein. Dort hat man keine Sorgen, keine Probleme. Die Arbeit ist nicht zu viel, der Spaß kommt nicht zu kurz und alles so weiter. Das klingt ja auch ganz gut, oder? Denn wer will denn das nicht bequem oder komfortabel durch das Leben durchkommen? Natürlich erleben wir, dass es auch manchmal anders ist, aber wir sehnen uns eigentlich nach dieser Komfortzone, in Ruhe gelassen zu werden, ja, sein eigenes Ding machen können. Eine freie Definition für diesen Begriff Komfortzone lautet: Die persönliche Komfortzone ist jener Bereich, in dem wir uns sicher fühlen und uns wohlfühlen. Sie ist das Umfeld, das wir kennen und das wir gewohnt sind. Und die Komfortzone endet dort, wo Überwindung oder Anstrengung beginnen und es einfach nicht mehr bequem ist. Man kann das auch so ein bisschen anders beschreiben. Wenn man die Komfortzone sich als so einen Kreis vorstellt, in dem man sich aufhält, dann stehen in diesem Kreis auch solche Begriffe wie zum Beispiel Ziellosigkeit. Weil wenn ich ein Ziel habe, dann muss ich mich ja danach ausstrecken. Oder Antriebslosigkeit, ein mittelmäßiges Leben, Spießbürgertum oder so. Aber vielleicht steht da auch Ruhe, Sicherheit, Ordnung, Bequemlichkeit. Und wenn man diesen Bereich verlässt, dann stehen da andere Dinge, zum Beispiel Begeisterung, Ziele, Leidenschaft, Träume. Die Komfortzone, die beschreibt eigentlich so diesen Bereich oder ein Leben, was menschlich gesehen die wenigsten Herausforderungen bietet, den größtmöglichen Schutz und die größtmögliche Sicherheit gibt und die beste Versorgung in jeder Hinsicht bereithält und alles in allem einfach bequem oder komfortabel ist. Aber was sagt denn Gott eigentlich zu dieser Komfortzone? Als Christ sind wir aufgefordert, diese Komfortzone zu verlassen. Denn wenn wir mal über den Tellerrand schauen und dann sehen, was sich hinter diesem Bereich so abspielt, hinter unserer Komfortzone, das ist nicht nur der Sonntagsmorgen-Gottesdienst dann, ja, wo ihr ja eure Komfortzone zu Hause verlassen habt, sondern dann wird man auch schnell erkennen, dass erst außerhalb von dieser Komfortzone das echte Leben, auch das echte Leben mit Gott, Gestalt annehmen kann. Dieser Bereich, wenn man diese Komfortzone verlässt, der heißt, also Soziologie, aber man darf das ja auch mal benutzen, Lernbereich. Ist interessant, ja? Also Lernen hat also etwas damit zu tun, wenn ich die Komfortzone verlasse. Das ist der Bereich, in dem sich unser Leben als Christ abspielen soll. Und heute, genau jetzt, wollen wir uns diesen Bereich erobern. Was passiert denn eigentlich, wenn ich meine Komfortzone verlasse? Ich meine, ihr müsst wissen, wenn man seinen Komfort, wenn man diesen bequemen Bereich verlässt, dann setzt man natürlich was aufs Spiel. Ja? Man kann ja aufs Ganze gehen und alles über den Haufen schmeißen und sagen, alles, was bisher in meinem Leben irgendwie bequem war oder so, das schmeiße ich alles weg. Ja, das muss alles nicht mehr oder darf alles nicht mehr sein. Denn nur so kann ich Dinge verändern. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, um das es heute geht. Denn da besteht natürlich die Gefahr, dass man, wenn man Dinge komplett über den Haufen schmeißt, dass man alles verliert, was man vielleicht bisher irgendwo erreicht hat. Und das ist wirklich so, wenn das meine Komfortzone ist und drumherum ist der Lernbereich, dann kann ich sogar diesen Lernbereich verlassen. Dann komme ich in die sogenannte Panikzone. Das habe ich mir nicht ausgedacht, da gibt es andere, die sind schlauer als ich. Aber man hört schon am Begriff, das ist eigentlich dieser, ja, dieser Rotbereich. Grün ist Komfort, gelb ist Lernbereich und rot ist Panikzone.
Und ich sage euch gleich, das ist der Bereich, in dem er im Leben nichts mehr in der Hand hat. Ja, das kann wirklich so sein. Das ist der Bereich, wo man nichts mehr steuern kann. Und auch das kann im Leben als Christ vorkommen. Ja, dass man sich plötzlich in der Panikzone wiederfindet. Ganz klar. Aber erstens sollen wir nicht von uns aus erstreben, uns immer in die Panikzone zu begeben. Also wenn ich zum Beispiel als Jugendlicher sage, grundsätzlich Freitag auf Samstag und auf Sonntag mache ich durch, weil da will ich was vom Leben haben, du wirst dich ganz schnell in der Panikzone wiederfinden. Aber es gibt auch andere Dinge, wo wir keine Steuerung haben, zum Beispiel eine Krankheit oder etwas anderes. Wir haben ja vorhin auch beim Gebetsanliegen gehört. Das ist dann so, dass wir das nicht mehr in der Hand haben. Aber darüber will ich heute gar nicht mit euch reden, sondern es soll über diesen anderen Bereich gehen. Und Paulus meinte das auch gar nicht, dass wir uns in die Panikzone begeben sollten, als er im Römerbrief mit dem 12. Kapitel einen ganz neuen Textabschnitt anfing über ein verändertes Leben als Christ. Diese ersten beiden Verse aus Römer 12, die wollen wir uns heute etwas näher ansehen. Was können wir aus dieser Stelle lernen? Warum sollten wir die Komfortzone nicht nur verlassen, sondern wie können wir auch diesen neuen Lebensbereich, die Lernzone, diesen neuen Lebensbereich ausfüllen? Damit wir nicht so da reinstolpern in diese zwei Verse, möchte ich euch kurz nochmal einen Abriss geben über das, was Paulus bisher im Römerbrief geschrieben hat. Keine Angst, das dauert jetzt keine halbe Stunde. Aber es ist gut, wenn wir wissen, warum Paulus jetzt an dieser Stelle diese Verse schreibt. In den Kapiteln 1 bis 3 geht es im Römerbrief um die ganze Schuld der ganzen Menschheit. Juden und Heiden sind vor dem allgerechten Gott verloren. Aber gleichzeitig stellt uns Paulus auch in diesen Kapiteln Gottes Erlösungsplan vor. Jesus Christus, er ist gekommen, er ist gestorben für unsere Schuld und er kann uns mit Gott wieder versöhnen. Und wenn wir das annehmen, so schreibt Paulus dann im 4. Kapitel weiter, dann können wir Gottes Kinder werden. Und das sind nicht nur die, die direkt von Abraham abstammen, sondern das sind die, die einen Glauben haben wie Abraham. Der Glaube beruft uns in diese Gotteskindschaft und macht uns zu einem Teil der Familie Gottes. Und durch den Glauben an Christus kannst auch du zu dieser Familie dazugehören, so schreibt Paulus. Und dieses neue Leben, wie das aussehen kann, das wird dann in Kapitel 5 bis 8 weiter beschrieben. Nämlich, das wird durch die Taufe sichtbar. Und das neue Leben, das aus dem Heiligen Geist heraus von Gott in der Wiedergeburt geschenkt wird, nimmt dann Gestalt an. Und außerdem liest man dann davon, wie wir zum Gesetz stehen. Kapitel 9 bis 11 ist ein weiterer Abschnitt, wo wir dann sehen, dass uns einmal mehr deutlich gemacht wird, Gott ist treu. Paulus schreibt hier über das Volk Israel und wir sehen, dass Gott absolut treu, zuverlässig und glaubwürdig zu seinem Volk steht. Das zeigt Paulus auf, wie Gott mit seinem Volk gehandelt hat, dem er auch eine Zukunft verspricht. Und Gott wird sich also an seine eigenen Versprechen halten. Obwohl das Volk seinen Sohn verworfen hat, Gott wird zu seinem Wort stehen. Und er beendet dann diesen Abschnitt im 11. Kapitel damit, dass Paulus ausdrückt, wie er diesen Gott sieht. Ja, ich lese mal ab Vers 33, Römer 11. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Und jetzt, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Paulus macht so richtig drei fette Ausrufezeichen unter das, was er geschrieben hat bis hierher. Aber wir wollten ja über die Komfortzone reden. Und jetzt startet Paulus nämlich den Angriff auf die Komfortzone der Römer. Übrigens auch auf unsere eigene. Denn Paulus ist ganz fest davon überzeugt und wir glauben, dass es Gottes Wort ist, was hier geschrieben wird. Also es ist nicht Paulus seine Meinung, sondern wir sehen, dass es Gott ist, der zu uns spricht. Dass man jetzt an dieser Stelle, also sprich nach Kapitel 11, nicht einfach aufhören kann und sagen, ja, das ist ein toller Brief, viele Grüße, euer Paulus. PS, antwortet mir doch mal. Sondern wir können das Buch nicht zuklappen und sagen, gut ist, zurücklehnen und sagen, boah, was für ein großartiger Gott. Und ich bin dabei. Halleluja. Wo ist die Fernbedienung? Nein, sondern wir werden jetzt ganz klar von Paulus aufgefordert und ihr hier auch, ich auch, ihr Christen, raus aus der Komfortzone. Lesen wir mal zunächst den Text, den wir uns jetzt anschauen wollen. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich, Paulus, ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus, er startet sehr deutlich und sehr offensiv sein neues Thema, über das er jetzt, wenn wir den Brief anschauen, eigentlich fast alle weiteren Kapitel, mal das Grußkapitel am Ende ausgeklammert, über das er jetzt reden wird. Seine Komfortzone, die hat der Paulus jetzt wirklich verlassen. Und ihm ist es sehr wichtig, dass wir das jetzt verstehen, was er jetzt schreibt. Und deswegen leitet er jetzt so ein. Aber was schreibt er denn eigentlich hier? Paulus sagt, dein Glaube, wenn er ernst gemeint ist, er wird herausgefordert werden. Er wird geprüft werden. Er wird sich zeigen und beweisen müssen. Im Großen und im Kleinen, in wichtigen und in nebensächlichen Dingen. Im Alltag, im Urlaub und an Festtagen gegenüber Familie, Freunden, Nachbarn, Gemeinde, Arbeitskollegen, Staatsgewalt. Kurz, bei dir muss sich etwas bewegen. Und ihr ahnt schon, wohin diese Bewegung geht. Ja, raus aus der Komfortzone. Paulus, er muss hier wörtlich ermahnen. Scheinbar hatten die römischen Christen vergessen, dass der Glaube auch Auswirkungen auf ihr Leben hat. Ich ermahne euch, schreibt er. Und wie sieht das bei dir aus? Wie sieht das bei mir aus? Bist du Christ? Kennst du Jesus als deinen persönlichen Heiland? Wenn das noch nicht so ist, dann steht dir auch heute sein Angebot offen. Ja, dann ist das möglich, dass du zu Jesus kommst. Denk über das nach, was Jesus getan hat. Auch für dich hat er es getan. Und sprich mit jemandem darüber, der gläubig ist. Und räume deine Fragen, deine Zweifel aus dem Weg. Und dann wag diesen Sprung heraus aus deiner alten Komfortzone. Vielleicht war das gar nicht so komfortabel, dein altes Leben. In ein neues, ein von Schuld befreites und zielorientiertes, und das gilt für uns alle, in ein Gott hingegebenes Leben. Aber jetzt wollen wir mal im Bild bleiben. Vielleicht sagst du ja, ich würde ja gern was verändern, aber was denn bitte? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich kann doch nicht über meinen eigenen Erfahrungshorizont schauen. Ja? Außerdem habe ich Angst, dass ich etwas falsch machen kann. Ich möchte doch das richtig machen. Und ich weiß gar nicht, wo soll ich denn jetzt anfangen? Was mache ich denn als erstes? Wie gehe ich vor? Oder um es mit einer Überschrift zu sagen, wie erkenne ich Gottes Willen? Weil wenn ich die Komfortzone verlasse, dann möchte ich das so tun, dass es Gott gefällt. Wie erfahre ich seinen Willen? Stellt euch mal vor, ihr seid in so einem, es gibt ja Leute, die bauen sich so runde Häuser. Könnt ihr euch vorstellen? Ja, ein Raum, das ist, damit es keine Ecke für die Schwiegermutter gibt, weil die hat gesagt, bei euch ist bestimmt noch ein Eckchen frei. Ja. Also die bauen sich runde Häuser und die sind so 4 Meter hoch, die Mauern. Und da gibt es eine einzige Tür, die da rausführt. Aber diese Tür ist verschlossen. Ihr habt keine Leiter und innen drin ist alles perfekt. Ihr fühlt euch wohl, es ist alles da, das ist euer Leben. Aber da führt eine Tür raus, da steht drauf, Sie verlassen jetzt die Komfortzone. Doch diese Tür ist abgeschlossen. Ja, und wir wollen da raus. Wir wissen, dahinter finden wir Zugang zu Gottes Plan für mein Leben, zu Gottes Willen. Und wir sehen, es gibt drei Schlösser. Und Paulus gibt uns jetzt in diesen Versen diese Schlüssel dazu, um diese Tür zu öffnen, den Zugang, um Gottes Willen zu finden. Der erste Schlüssel ist, ein lebendiges Opfer zu sein. Der zweite Schlüssel ist, anders als die Welt zu sein. Und der dritte Schlüssel ist, dass wir uns von Gott prägen lassen. Diese drei Schlüssel, die werden die Tür öffnen, dass du aus deiner Komfortzone herauskommst. Was dahinter genau passiert, das kann ich dir nicht sagen. Ja, wie das aussieht. Aber wir werden alle durch das Kennenlernen und durch das Befolgen, das heißt durch Gehorsam zeigen, von Gottes Willen viel, viel mehr zu dem Menschen werden, wie Gott es sich eigentlich für uns ursprünglich ausgedacht hat. Seid ihr jetzt oder bereut ihr es jetzt, dass ihr eure Komfortzone heute Morgen verlassen habt? Oder seid ihr jetzt motiviert genug, dass wir jetzt da mal anfangen zu gucken, wie wir diesen neuen Bereich uns erschließen können? Ja, willst du heute wirklich hören, wie du den Willen Gottes für dein Leben findest? Wie du Gott besser verstehen kannst? Wie dein Leben vielleicht nicht besser, aber doch erfüllter oder zufriedener werden kann? Okay, also ich stehe schon, ihr dürft sitzen bleiben, aber eigentlich würde ich jetzt sagen, kommt, steht auf und lasst uns den ersten Schlüssel mal ins Schloss stecken und aufschließen. Und siehe da, das erste Schloss geht auf. Da steht drauf, ein lebendiges Opfer. Jesus Christus, er war bereit, sein Leben und seinen Körper hinzugeben, nach Galater 4, Vers 5, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Der Tod, der war ihm also nicht zu teuer, es war nicht zu viel für ihn, aber es war ein echtes Opfer. Es war der höchste Preis, den er bezahlen konnte, und Jesus Christus hat den für dich und für mich bezahlt. Ein für allemal. Als Ergebnis steht fest, der Tod hat kein Anrecht mehr auf dich, auf mich. Unsere Schuld, unsere Sünden sind vergeben. Und deshalb möchte Gott kein blutiges Opfer mehr von uns. Ihr kennt diese Plakate im Wilden Westen? Wanted, dead or alive. Gesucht, tot oder lebendig. Nein, Gott sagt, gesucht, nicht tot, sondern lebendig. Er möchte unser Leben. Jeden Tag dürfen wir unser Leben einsetzen für ihn. Wir werden nachher noch ein Lied singen, habe ich in der Predigt auch dran gedacht. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Aber leben wir auch so? Lebst du so? Also ich gebe euch ehrlich zu, ich versage täglich darin. Aber ich danke auch Gott für seine Langmut, dass ich täglich neu mit ihm anfangen kann, das zu versuchen. Ein lebendiges Opfer, das bedeutet, ich soll erstens nicht mehr Tiere opfern, wie das früher getan wurde. Ich soll natürlich auch keine Menschen opfern, wie das in manchen Kulten passiert. Und schon gar nicht soll ich mich selber Gott in den Tod hingeben, in der Meinung, dass ich Gott so am besten dienen könnte. Gott möchte doch, dass ich lebe. Gleichwohl soll ich natürlich bereit sein, für ihn mein Leben bis zum Tod einzusetzen. Wir erinnern uns, wie hat mich Christus geliebt? Er hat sein Leben für mich gegeben, als ich noch Sünder war. Römer 5, Vers 8. Wie kannst du noch ruhig schlafen, wenn du weißt, dass jemand anderes sein Leben für dich gegeben hat? Und das zu einem Zeitpunkt, wo es überhaupt keinen Grund gab oder wo du es wirklich nicht wert warst. Ihr Männer, seid ihr bereit, eure Frauen so zu lieben, dass ihr für sie sterben würdet? Oder ihr Brüder, ich schließe mich da voll mit ein, oder ihr Ältesten, seid ihr, sind wir, wenn wir am Wort dienen, bereit, für unsere Überzeugung und unsere Gemeinde zu sterben? Nicht, dass wir das müssten, um dieses Schloss aufzubekommen. Gott will uns leben. lebend. Aber die Bereitschaft dazu, die sollten wir haben und die hält unseren Stolz klein und macht die Demut groß. Ich wünsche mir immer wieder, dass ich schon so leben würde. Gott möchte auch ein heiliges Opfer. Das heißt, mein Leben soll rein sein, wie Christus in Reinheit vor Gott gelebt hat. Es soll sündlos sein, wie Christus sündlos war. Es soll vor Gott geführt werden, wie Christus das vor Gott tat. Und jetzt fragst du zu Recht, das kann ich doch gar nicht. Ich bin doch nicht so heilig. Nein und ja, denn nein, natürlich kann ich das nicht von mir aus. Wir haben das als ein erstrebenswertes Ziel, die Heiligkeit. Aber wir müssen uns immer wieder, bildlich gesprochen, die Füße waschen lassen, weil immer wieder wir neu anfangen müssen. Aber auch, ja, wir können das, ein heiliges Leben führen. Denn was Gott hier sagen will, ist, so wie die alten Opfer oder die Opfer im Alten Testament ohne Fehler waren, so sollen auch wir dem Herrn heilig leben. Wir sollen ihm gehören und nicht dem Arbeitgeber, nicht dem Hobby oder vielleicht der Bank. Wir sollen für ihn leben und ich füge an, nicht für unsere eigenen egoistisch geprägten Ziele. Paulus schreibt im Brief an die Philipper, Kapitel 3, Vers 8, dass er alles andere für Kot hält. Also für Dreck schreibt er, aber wörtlich steht da Kot, weil es einfach für ihn nicht so wichtig ist. Die Frage ist, wie halten wir das mit den Dingen in unserem Leben? Ein lebendiges, ein heiliges und ein Gott wohlgefälliges Opfer. Ein Gott wohlgefälliges Opfer, das ist ein Opfer, das nach den Maßstäben Gottes ihm wohlgefällt. Wir haben oft viele Ideen und Gedanken, wie wir Gott ein Opfer bringen können. Und das sind vielleicht aber falsche oder andere Gedanken, weil wir falsche oder andere Schwerpunkte legen, als Gott das machen würde. Vielleicht denkst du, dass du Gott am besten dienen kannst, wenn du täglich im Wald 4 Stunden mit ihm spazieren gehst, ja, und mit ihm redest. Oder vielleicht denkst du, dass etwas mehr Arbeitszeit zu einem höheren Spendenaufkommen in der Gemeinde führt und endlich mehr Geld da ist und deswegen arbeitest du mehr und machst Überstunden. Aber vielleicht ist es auch genau andersrum. Und Gott möchte, dass du andere Menschen besuchst oder zu dir einlädst, anstatt alleine mit ihnen, mit Gott durch den Wald zu gehen und dass du mit den anderen Menschen deinen Glauben teilst. Vielleicht möchte Gott auch, dass du früher nach Hause kommst, um die Zeit, die du eigentlich als Überstunden arbeitest, mit deiner Familie zu verbringen und dich um dein geistliches Ehe- und Familienleben zu kümmern. Dass du vielleicht eine Andacht machst und dass du mit deiner Frau zusammen betest oder umgekehrt. Das, was wir hier lernen wollen, ist, wir merken nicht, irgendein Opfer ist der Schlüssel für das Schloss, sondern ein Gott wohlgefälliges Opfer. Oder um im Bild von der Komfortzone zu bleiben, du sollst dir nicht irgendeine geistliche Herausforderung suchen, ja, einen ultrafrommen Lebensstil zu pflegen oder irgendwas anderes, wenn das nicht Gottes wohlgefälliges Opfer ist. Gott möchte dich vor seine Herausforderungen stellen. Und die will er gemeinsam mit dir meistern. Ich meine, vielleicht kann das bedeuten, dass du früher aufstehen tust, weil du die Bibel zum Beispiel in einem Jahr mal ganz durchlesen möchtest. Das kann aber auch dazu führen, dass du Gott besser kennen und lieben lernst. Oder er möchte, dass du Verantwortung in der Gemeinde übernimmst für eine Aufgabe, die andere dir zutrauen, du dir selber aber noch nicht. Punkt. Nein, ich mache einen Doppelpunkt. Denn wenn wir das alles uns anschauen, dieses lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Opfer, das, was dein Leben ausmacht, und so fasst das Paulus auch zusammen, das alles ist die beste Art, wie man Gottesdienst tun kann. 24/7, rund um die Uhr, an jedem Tag im ganzen Jahr, hättest du das gedacht, dass das Gottesdienst ist? Vielleicht hast du gedacht, Gottesdienst ist Sonntagmorgen 10 Uhr hier. Ja, leider falsch. es ist viel mehr. Oder vielleicht hast du gedacht, Gottesdienst ist, wenn du morgens früh dich zur stillen Zeit zurückziehst. Nicht schlecht, aber es ist viel mehr. Dachtest du, dass Gottesdienst ist, wenn du anderen Menschen von ihm erzählst? Ja, sicher, aber es ist noch viel mehr. Dein ganzes Leben, jeder Atemzug, alles das möchte Gott von dir und von mir. Jeden Tag schenkt er das Leben und jeden Tag wünscht er sich nichts sehnlicher, als dieses Leben von uns auf dem Altar der Hingabe zurückzubekommen. Jeden Moment können wir so leben im Bewusstsein, dass wir den Moment jetzt hier, und das könnt ihr euch den ganzen Tag immer wieder sagen, für Gott leben. Und dass wir alles, was wir tun, alles so tun, dass es ihm gefällt. Und so pflegen wir auch Gemeinschaft mit Gott, wenn wir an ihn denken. Und so dienen wir ihm, so lernen wir ihn und auch uns besser kennen. So, jetzt will ich euch mal erstmal wieder ein bisschen Luft geben zum Atem, weil man könnte jetzt sagen, ich bin ja der totale Versager. Was du jetzt hier von uns verlangst, das kann ich selber nicht halten. Ja, da habt ihr vollkommen recht. Und das sagt ihr von euch, das schaffe ich auch nicht. Ich weiß, dass wir als Menschen mit Fehlern auch Dinge tun und sagen, ja, die weder wir noch vor allem Gott auf diesem Altar der Hingabe sehen möchte. Ja, wir machen Dinge, die das Opfer eigentlich wertlos machen, ja, wo wir das Opfer gar nicht mehr bringen wollen. Aber denkt dran, Jesus ist für diese Dinge schon gestorben. Er hat das Opfer wieder gut gemacht. Er hat doch schon bezahlt. Wie können wir zweifeln, dass Gott, der absolut gerecht ist, dass er das, was wir ihm jetzt anbieten, dass er das nicht haben möchte? So klein und schwach wir uns vorkommen, für Gott zählt jedes Opfer, auch das von deinem Leben. Gott will auch dein Leben. Er will auch, dass du das genauso siehst, dass du würdig genug bist, dass du zu Gott kommen kannst und dass du ihm das, was in deiner Kraft steht, ihm gibst. Vielleicht sagst du, das kann man doch eh nicht schaffen. Es gibt doch gar keine Möglichkeit, das zu tun. Aber denk mal ein bisschen nach. Guck mal, es gibt Menschen, die können uns als Vorbild dienen. In der Bibel gibt es zum Beispiel Leute, die haben genau so ein Leben versucht zu leben. Und wir wissen, dass sie nicht perfekt waren. Zum Beispiel Noah, Daniel, Esther, Petrus oder auch Paulus nach seiner Bekehrung. Alles Menschen, die ihr Leben zum Gottesdienst gemacht haben. Aber auch in unserem Jahrtausend gab es Leute und auch in unserem Jahrhundert, die das geschafft haben. Hudson Taylor, der China-Missionar, oder um im Lutherjahr mal was anderes zu sagen, die Frau Luther, die Käthe Luther, ja, die war auch sehr selbstlos, hat immer ein offenes Haus gehabt, hat viele Studenten und auch andere Leute versorgt. Oder der Georg Müller, ja, der Waisenvater von Bristol, Jim und Elizabeth Elliot, das sind alles herausragende Beispiele, ja, wo wir uns ermutigen können. Wir müssen nicht so leben, wie sie das getan haben, aber wir können uns an ihnen aufbauen lassen. Joni Erickson Tada und auch viele tausend andere einfache Leute. Ihr kennt bestimmt welche in eurem Umkreis, wo ihr sagt, ja, die versuchen wirklich mit Gott zu leben. Und ich kann euch nur sagen, strebt danach, verlasst die Komfortzone und sei dieses lebendige Opfer als eine Antwort auf das, was Gott bereits alles getan hat. Ein bekanntes Zitat, es passt an dieser Stelle einmal mehr, von Jim Elliot: Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Und siehe da, das erste Schloss ist auf. Ich wollte gerne meine Bibel mit so einer schweren Kette einpacken und drei Schlösser dran, damit ich das so richtig plastisch machen kann. Aber ihr könnt euch das vorstellen, ja? Ich kann das erst öffnen, wenn die drei Schlösser auf sind. Habe ich heute Morgen schon mal zu Hause probiert, geht. Aber ich kann es euch jetzt nicht zeigen. Also das erste Schloss ist auf, aber es sind immer noch zwei Schlösser da, um durch diese Tür zu gehen. Also nehmen wir den zweiten Schlüssel. Der zweite Schlüssel, der lautet, nicht gleichförmig dieser Welt zu sein. Also, was hilft uns jetzt weiter mit der Frage, wie wir zu Gottes Willen für uns finden können? Dazu gehört neben dem Entschluss, dass wir uns täglich hingeben, auch der Entschluss zur Abwendung von weltlichen Dingen. Paulus meint damit nicht, dass wir keine Berührungspunkte mit unserer Gesellschaft haben sollen oder dass wir mit dem Staat nichts zu tun haben sollen, sondern er meint, dass wir es nicht so wie die Welt machen sollen. Wir dürfen einen gesunden Abstand und manchmal ist es auch gut, eine gehörige Distanz zwischen diese Dinge zu bringen, unser Leben und die Dinge der Welt. Denn es geht da auch nicht nur um materielle Sachen, sondern auch um Gedanken, um Philosophien, um Dinge, die unterschwellig in uns arbeiten und an uns arbeiten. Paulus schreibt, wir sollen nicht gleichförmig dieser Welt sein. Gleichförmig. Das steckt ja schon im Sinne des Wortes bereits da drin, was da eigentlich mit gemeint ist. Gleichförmig, das heißt etwas gleich machen, in die gleiche Form bringen. Nur die Frage ist, wer gibt denn die Form vor? Es ist ja so, dass wir eigentlich etwas nachmachen. Wir sollen nicht gleichförmig der Welt werden, bedeutet, macht die Welt nicht nach, weil sie gibt eine Form vor. Wen machst du in deinem Leben nach? Wer sind deine Vorbilder? Ja, welche Leute dürfen dich prägen? William MacDonald hat geschrieben, die Welt hat ihre eigene Politik, ihre Kunst, ihre Musik, ihre Religion, ihren Zeitvertreib, ihre Gedankenmuster und ihren Lebensstil. Und sie versucht, jeden dazu zu bringen, ihre Kultur und ihre Bräuche zu übernehmen. Unangepasste werden gehasst, wie Christus und seine Nachfolger. Wenn wir uns als Christen fragen, wie Nachfolge aussieht, wie unsere Opfer aussehen könnten, wie wir unser Leben an eine Idee, eine Sache, eine Person, nämlich Jesus Christus, im wahrsten Sinne verschwenden können, dann lautet die Antwort, dass wir es genau dann nicht wie die Welt machen sollen. Wir sollen die Welt nicht kopieren. Es nicht einfach nur nachzumachen, es nicht wie die weltlich orientierten Menschen zu tun, nicht wie ein Humanist, nicht wie die Philosophen und Politiker, die es aus eigener Kraft heraus versuchen. Konformität oder Gleichförmigkeit mit der Welt, das versperrt uns den Blick auf Gottes Wirken in unserem Leben. Denn weltliches Denken ist oft genau entgegengesetzt zu dem, wie Gott denkt und handelt. Und ihr wisst selber, wenn wir in die eine Richtung schauen, dann können wir nicht das wahrnehmen, was in der anderen Richtung passiert. Wohin richtest du deinen Blick? Denk daran, wer ist der Fürst dieser Welt? Wir verstehen deswegen, weil wir die Antwort kennen, dass nur die Nicht-Gleichförmigkeit zu dieser Welt uns den Blick auf den Willen Gottes öffnen kann. Und wenn du das so machst, dann werden zwei Dinge dadurch ganz deutlich. Als erstes wollen wir damit zum Ausdruck bringen, wenn wir es nicht wie die Welt machen, dass wir den Willen Gottes tun möchten. Und das ist immer gut. Wir zeigen, dass nicht nur Gott damit, wenn wir das tun, sondern der kennt sowieso unsere Herzen, ja? Der sieht das. Wir machen das auch vor den Engeln, vor der unsichtbaren Welt deutlich, wie wir ticken. Und als zweites werden wir natürlich auch sichtbar für unser Umfeld. Wir fallen plötzlich unseren Mitmenschen auf, weil wir uns aus der Masse abheben. Und es gibt ein Kinderlied, ihr kennt das alle. Ich lese euch die Strophe mal vor. Da singen wir das die ganze Zeit, aber haben wir das noch im Ohr? Leben wir so? Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Auf und wag es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich von all den anderen treiben, haben weder Mut noch Kraft, was anderes zu tun, wollen in der großen Masse bleiben. Ihr erinnert euch, Komfortzone, ja? Wo ist die Komfortzone? Willst du ein Zeugnis für deinen Herrn sein? Dann tue nicht alles so, wie die Welt es macht. Und du wirst auffallen. Bewusst oder unbewusst. Raus aus der Komfortzone. Aber klack, das zweite Schloss ist auf. Ich glaube, es wird anstrengend, ja, jetzt auch noch das dritte Schloss aufzumachen. Die zwei ersten waren schon hart. Aber das ist das letzte Schloss, was uns noch trennt. Ja, und dann ist die Tür auf, dann können wir da durch, um was Neues zu erleben. Dann haben wir etwas in der Hand, um Gottes Willen besser zu erkennen. Also, das dritte, das packen wir jetzt auch noch. Paulus schreibt, lasst euch verwandeln. Also er sagt, wenn wir uns jetzt das dritte Schloss vornehmen, Paulus spricht nicht vom Schloss, das spreche ich, dann können wir jetzt auf neuen Kurs mit Gott gehen, nämlich durch eine Veränderung unserer Einstellung. Wir geben uns ganz hin, haben wir am Anfang gesagt. Jeden Tag neu, okay. Wir machen es nicht so, wie die Welt es macht, weil wir wissen, dass uns die Welt in geistlichen Dingen kein guter Ratgeber sein kann. Okay. Und jetzt werden wir uns auf den richtigen Kurs bringen lassen. Die Schrift sagt, dass wir eine Verwandlung brauchen. Wir brauchen eine Veränderung. Nein, sie sagt Verwandlung. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen im Griechischen forschen. Es ist nicht nur eine Veränderung. So eine Veränderung, das ist, wenn der Künstler sein Bild anschaut und merkt, oh, der Schatten, der ist noch ein bisschen viel oder ein bisschen wenig und dann macht er noch eine Veränderung. Aber das, was hier im Griechischen steht, das ist das Wort, was verwendet wird, wenn sich eine Insektenraupe in einen Schmetterling verwandelt. Eine Metamorphose. Eine Metamorphose ist für mich ein riesiges Rätsel. Ich versuche euch das mal ganz kurz zu beschreiben. Man nehme eine dicke, fette Raupe, ja, ein lebender Organismus. Die ist behaart, die hat irgendwo Fresswerkzeuge, Beine und innen drin sind irgendwelche Organe. Und die meint jetzt, sich zu verpuppen. Die verpuppt sich und dann fängt die an, fragt mich bitte nicht, wie das geht, sich von einer Stelle her selber umzubauen. Die löst quasi ihren eigenen Körper nach und nach auf. Das ist wie wenn ich jetzt euch hier hinstelle und dann die Finger, die wandern so in die Hand rein und sind die plötzlich weg und dann kommen sie hier wieder raus. So eine Schmetterlingentstehung ist ein Wunder. Das ist eine Metamorphose. Und bitte, ihr seid doch alle einer Meinung mit mir, dass das nicht nur so ein Schatten ist, der da mal ein bisschen nachgearbeitet wird. Und genau das möchte Gott. Jetzt wird es auch noch besser. Da steht dieses Verb der Metamorphose, das steht nämlich an dieser Stelle im Passiv. Das heißt, die Raupe, die kann gar nichts steuern. Oder besser gesagt, der Mensch hier, die Veränderung, lasst euch verwandeln, steht da. Das heißt, okay, mach mal. Und Gott fängt an, uns zu verwandeln. Nicht aus uns kommt dieser Antrieb heraus, sondern Gott metamorphost uns. Er ist es, der uns quasi verändert. Gott ist der Handelnde. Er schafft etwas völlig Neues aus und in uns. Und das macht er, indem er uns einen neuen Sinn gibt. Oder in einer anderen Übersetzung steht, eine neue Gesinnung. Diese neue Gesinnung, durch was zeichnet die sich denn aus? Zum Beispiel erkennen wir andere Werte. Also wenn wir uns von Gott verwandeln lassen, dann erkennen wir plötzlich andere Werte, die für uns wichtig werden. Zum Beispiel werden geistliche Dinge für uns wichtig oder Dinge mit Ewigkeitscharakter. Es geht nicht mehr nur darum, möglichst das heute und hier toll erleben zu lassen. Oder Nächstenliebe, was auch nicht unbedingt eine Tugend ist. Rücksichtnahme, Demut, Zurückhaltung, Bescheidenheit. Oder etwas ganz Wichtiges, Menschbezogenheit statt Sachbezogenheit. Wenn ihr an der Arbeit Probleme mit euren Kollegen habt, seht ihr als erstes die Sache, die nicht läuft, die nicht funktioniert, wo es klemmt? Oder seht ihr da einen Kollegen, der vielleicht Hilfe braucht, es besser machen zu können? Einen Menschen, der es auch eigentlich seinem Chef recht machen möchte? Wenn ihr weltlich denkt, dann müsst ihr sagen, wenn das Projekt nicht durchgedonnert wird mit der Zielvorgabe, dann kriege ich meine Prämie nicht. Ist mir egal, wie du fertig wirst, dann arbeitest du halt am Wochenende weiter. Sieh zu, dass du fertig wirst. Oder siehst du den Menschen, der sagt, hier müssen wir vielleicht das nochmal überdenken oder verzichte ich halt auf meine Prämie und ich helfe dir. Wir sollen Friedensstifter sein. Und andere Dinge, wo wir merken, das sind alles Werte, die nicht unbedingt so sind, wie die Welt denkt. Wie lassen wir uns noch verwandeln? Wir sehen plötzlich Menschen, die für Jesus wichtig sind und nicht unbedingt für uns. Normalerweise sucht man sich ja die Freunde oder die Menschen, die einem weiterhelfen im Leben. Aber wir sehen jetzt Menschen, die für Jesus wichtig sind. Wir sehen nicht die Stars dieser Welt, sondern wir sehen die Verlorenen, die Ungeliebten, die Kranken, die Alleingelassenen, die Weinenden. Wir streben jetzt nach einem gottgefälligen Leben. Was bedeutet das? Wir geben unser Geld zum Beispiel für komische Dinge aus. Ja? Andere würden das niemals machen. Zum Beispiel für Mission oder für Gemeinde. Oder die fahren auf eine Freizeit, wo 100 Leute zusammen sind und nennen das dann auch noch Urlaub. Naja, Freizeit. Sie zahlen Steuern, diese Christen. Das ist, also versteht kein Mensch. Die hören auf ihren Chef. Wenn der sagt, mach das so, dann machen die das so. Die geben dem Chef vielleicht einen Hinweis, dass es auch anders ginge, aber sie machen es erstmal. Sie schätzen auch vielleicht klassische oder sagen wir konservative Dinge wie oder Werte wie Familie oder Gemeinwohl. Aber, und das ist ganz wichtig, wenn wir diese Veränderung haben, wir denken uns das nicht einfach nur alles aus, sondern wir erfahren diese Anleitung aus Gottes Wort als Christen. Ja, nicht irgendein Opfer, sondern ein Gott wohlgefälliges. Und ohne dass wir es gemerkt haben, ist die Tür plötzlich auf. Ja, wir haben das geschafft. Wir sind rausgetreten aus unserer Komfortzone. Und eigentlich, jetzt drehen wir uns mal ganz kurz rum und schauen zurück in unsere Komfortzone und fragen uns, warum habe ich das eigentlich gemacht? Warum wollte ich jetzt eigentlich diese Tür aufhaben? Es war doch gar nicht so schlecht. Warum haben wir diesen anstrengenden Weg jetzt überhaupt auf uns genommen? Wofür das alles? Das ist so viel Arbeit. Paulus gibt uns eine Antwort in seinem Text. Er sagt, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Vorher konnten wir das gar nicht. Wenn wir das vorher alles nicht gemacht hätten, dieses Programm, dann hätten wir Gottes Willen gar nicht richtig verstehen können. Wir müssen uns für eine Sache öffnen, bevor wir uns wirklich mit ihr beschäftigen können. Ich kann nicht einfach irgendwo aufschlagen, einen Wortfetzen aufschnappen und dann sagen, so und so und so, so und so läuft's. Ja? Getreu dem Motto, ich war zu Besuch bei der NASA, ich habe ihnen erstmal gesagt, wie sie die nächste Mondmission machen müssen. Das funktioniert so nicht, wie die sich das vorstellen. Nein, da muss man erstmal tief versuchen einzusteigen, damit man nach und nach Gott kennenlernt. Und um bei dem Beispiel zu bleiben, da muss man halt erstmal Luft- und Raumfahrttechnik studieren und ein bisschen arbeiten, damit man da überhaupt erstmal mitreden kann. Aber Gottes Wille ist gar nicht so kompliziert wie ein Luft- und Raumfahrtstudium, das möchte ich euch auch sagen. Also ihr braucht keine Angst haben, dass das viel zu kompliziert wäre, sondern er sagt einfach, macht das, was ich hier geschrieben habe, ja, und ihr werdet das finden. Vorher konnten wir das gar nicht richtig prüfen. Vielleicht ging es uns vorher so ein bisschen, dass wir was wussten, aber wir konnten Wahrheit nicht von Lüge unterscheiden. Wie war das bei Adam und Eva? Die wussten auch viel, aber irgendwie haben sie das falsch gemacht. Sie ließen sich täuschen. Vielleicht lassen wir uns auch täuschen, wenn wir nicht diese drei Dinge aufmachen. Vielleicht hören wir auch auf Ideen von Menschen und nicht auf Gottes Plan. Offensichtlich konnten wir vorher das noch gar nicht richtig prüfen, weil uns Gottes Wille gar nicht nah genug war. Wir sind vielleicht auf falsche Leute reingefallen, auf falsche Lehrer, die ein anderes Evangelium oder noch schlimmer, gar kein Evangelium weitergegeben haben. Gott verspricht mir, dass ich sehr wohl seinen Willen prüfen kann, wenn ich diese drei Schlüssel in meinem Leben anwende. Ein lebendiges Opfer zu sein, anders als die Welt zu sein und die Bereitschaft zu haben, mich durch Gottes Geist verwandeln zu lassen. Dann und genau dann werde ich Gottes Willen für mein Leben mehr und mehr erkennen. Ich werde ihn mehr und mehr verstehen, ihn mehr und mehr lieben und mehr erkennen, dass ich ohne Gott gar nicht mehr leben kann und auch nicht leben will. Also, raus aus der Komfortzone, rein in die Lernzone. Amen. Wir beten noch miteinander. Stehen wir dazu bitte auf. Vater im Himmel, wir danken dir für deinen wunderbaren Erlösungsplan, der in Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. Wir danken dir, dass du gekommen bist, um uns zu retten, weil du uns liebst. Und wir danken dir auch, dass du uns durch deinen Geist hilfst, deinen Willen zu verstehen. Herr, es ist ein Weg, der wirklich rausführt aus dem bequemen Leben hinein in ein spannenderes Leben, was aber auch anstrengend sein kann. Herr, wir wollen diesen Weg gemeinsam mit dir gehen, denn wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil du es uns immer wieder gezeigt hast, dass du treu bist, wenn wir dir gegenüber treu sind. Herr, wir danken dir, dass wir das, was wir gehört haben, auch im Alltag wirklich immer wieder neue Möglichkeiten hat, ausprobiert zu werden. Herr, im Großen wie im Kleinen, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir nicht unsere Bequemlichkeit vorschieben, sondern dass wir das tun, was du möchtest, das tun, wofür du uns gemacht hast, das tun, was andere Menschen auch brauchen. Sie brauchen die Botschaft, sie brauchen Leute, die ihnen zeigen, was es heißt, Christ zu sein. Herr, hilf uns dabei, dass wir immer genug Kraft haben und dass du unsere Kraftquelle bist, das wollen wir auch nie vergessen. Herr Jesus, danke, dass du mitgehst und dass du weißt, dass wir auch beschränkt sind in manchen Dingen. Herr, du forderst nicht zu viel. Ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben. Und Paulus ist so praktisch, dass wir da auch dann in den nächsten Kapiteln weiterlesen können, wie er das ganz ja, so versteht und wie das auch für uns gilt. Herr, und so wollen wir dich bitten, dass du diese Woche gebrauchst, um uns ja, zu einem Werkzeug in deiner Hand zu machen, über das du dich freust. Amen.